Darf Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen wünschen an einem Tag, der temperaturmäßig heute etwas angenehmer zu sein verheißt. Wir hoffen, dass wir einen guten Gottesdienst feiern können. Und wir feiern auch diesen Gottesdienst wie alle anderen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unser Anfang und unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Friede des Herrn sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Wir merken, dass wir doch verschiedene Formulierungen haben, aber das kommt schon noch. Kindergottesdienst ist heute in überschaubarer Größe. Wir wünschen euch einen wunderschönen Kindergottesdienst jetzt gleich, der bestimmt für euch viel besser ist als unser hier. Viel Freude dabei. Und wir singen gemeinsam. Für den Fall, dass es Ihnen auch hier heute zu stickig ist, gibt es die Möglichkeit, etwas Wasser, das ist dem Reinhard Holter ein bisschen hingestellt, also keine Scheu zwischendurch mal aufzustehen und sich einfach was zu holen. Der Klingelbeutel ist im Monat Juli für die Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde und als Hinweis für die Kollekte, dazu sei nachher aber mehr. Die Ausgangskollekte ist bestimmt für Werke und Verbände im Bereich der evangelischen Jugend im Rheinland. Dazu sage ich daher mal ein bisschen mehr, nur als grundlegende Info. Wir wollen jetzt das erste Lied singen. Die Lieder stammen heute alle aus diesem EG Plus Buch, aber zweimal brauchen Sie das normale Gesangbuch doch, aber nicht nur zum Singen, sondern zum Sprechen. Das sehen wir gleich. Also erstmal EG Plus 34, als erstes Lied.
Thank you.
jetzt gemeinsam Psalm 126 sprechen. Den finden wir unter der Nummer 754 im normalen Gesang. Ich bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu sprechen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan.
Der Herr hat Großes an uns getan, deswegen sind wir fröhlich.
Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland.
Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Himmlischer dreieiniger Gott, heute ist Sonntag. Dieser Tag erinnert uns daran, dass zur Schöpfung auch die Ruhe gehört. Wir brauchen die Sonntagsruhe, um uns zu erholen. Und die Ruhe am siebten Schöpfungstag ist ja keine Totenstille, sondern sie ist schöpferisch, kreativ. Und wir sind heute gekommen, um dich zu hören. Wir möchten hören, was du uns zu sagen hast. Wir möchten uns vergewissern, dass du an unserer Seite stehst. Du schenkst unserem Leben Richtung und Ziel. Wenn wir nur dich haben, laufen wir nicht in die Irre. Wenn nur du bei uns bist, wird alles gut. Du hast uns in die Gemeinschaft mit dir gestellt und du stellst uns in die Gemeinschaft von Menschen. Manchmal sind wir glücklich und zufrieden und manchmal fällt uns die Decke auf den Kopf und wir wissen nicht, wohin mit uns. Manchmal können wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, manchmal können wir andere kaum oder gar nicht ertragen. Du hast uns zu deinen geliebten Kindern gemacht. Wir dürfen einander annehmen, wie wir sind. Darum bitten wir dich jetzt für diesen Gottesdienst. Komm in unsere Mitte, erfülle unsere Herzen, sende uns deinen Heiligen Geist. Amen.
Apostelgeschichte 16 aus der Übersetzung der Zürcher Bibel. Lukas schreibt dort über die gemeinsame Reise mit Paulus. Wir legten von Troas ab und gelangten auf dem kürzesten Weg nach Samothrake. Am folgenden Tag erreichten wir Neapolis und von dort kamen wir nach Philippi, einer Stadt im ersten Bezirk von Mazedonien, einer römischen Kolonie. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor hinaus an einen Fluss. Wir nahmen an, dass man sich dort zum Gebet treffe. Wir setzten uns nieder und sprachen mit den Frauen, die sich eingefunden hatten. Auch eine Frau mit dem Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Ihr tat der Herr das Herz auf und sie ließ sich auf die Worte des Paulus ein. Nachdem sie sich samt ihrem Haus hatte taufen lassen, bat sie: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, so kommt zu mir in mein Haus und bleibt da. Und sie bestand darauf. Halleluja.
Gemeinde in Philippi, von der wir gerade eben gehört haben, wie sie gegründet worden ist, ist ja Empfänger des Briefes des Paulus, über die wir ein bisschen nachdenken seit einer Weile. Und ein Teil dieses Briefes an die Philipper ist der Christushymnus. Den wollen wir jetzt als gemeinsames Bekenntnis sprechen. Sie finden es unter Nummer 773 im normalen evangelischen Gesangbuch. Das soll heute unser Bekenntnis sein. Wir sprechen es gemeinsam zusammen, nicht im Wechsel. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir wollen singen aus dem Lied EG plus 78. Gut, dass wir einander haben.
Thank you.
Liebe Gemeinde, in unserer Gemeinde haben wir es zu tun mit Glaubensdingen und mit Alltagsdingen. Die Treffen im Presbyterium haben meistens mit alltäglichen Dingen der Organisation zu tun. Und Sie werden sich nicht verwundern, wenn wir sagen, dass ein großer Teil die Renovierung der Kirche behandelte. Und im Gottesdienst geht es um die Fragen, die den Glauben betreffen. Oft hat ja beides nicht so viel miteinander zu tun, jedenfalls nicht direkt. Und in der Bibel geht es nicht so sehr, denken wir jedenfalls, um die Frage der Organisation. Aber manchmal eben doch. Ich möchte mit Ihnen heute über einen Abschnitt im Philipperbrief nachdenken, der für Sie wahrscheinlich ungewohnt ist und über den vermutlich nur selten bisher gepredigt worden ist. Ich jedenfalls habe noch nie vorher eine Predigt über diesen Abschnitt gehört. Die Gemeinde in Philippi war eine kleine Gemeinde. Sie bestand vielleicht, als Paulus den Philipperbrief schrieb, 10 Jahre. Er hatte die Gemeinde gegründet, wir haben es eben gehört, nicht zuletzt mit der Hilfe von Lydia. Diese Lydia gehörte ursprünglich zu den sogenannten Gottesfürchtigen, so nannte man die. Das heißt, es waren Menschen, die keine Juden waren, sich aber so irgendwie im Umfeld der jüdischen Gemeinde aufhielten, gingen dennoch in die jüdischen Gottesdienste. Aber sie waren keine Juden oder Jüdinnen. Die Gemeinde, die dann in Philippi von Paulus gegründet worden ist, war die erste heidenchristliche Gemeinde überhaupt. Das heißt, die erste Gemeinde von Christen und Christinnen, die selber keine Juden waren. Und hier öffnet sich die Geschichte auch für uns. Denn auch wir sind ja keine Jüdinnen oder Juden. Und die Heidenchristen und Christinnen waren am Anfang eine ganz kleine Minderheit unter den Christen. Das hat sich natürlich sehr verändert. Dieser kleinen heidenchristlichen Gemeinde war Paulus sehr verbunden, weil für ihn die Hinwendung des Evangeliums zu den Nichtjuden ein ganz wesentlicher Bestandteil des Evangeliums war. Er hatte sich sogar mit den anderen Aposteln heftig darüber gestritten, weil manche meinten, man müsse als Christ oder Christin doch alle Gebote halten, um Nachfolger Jesu zu sein. Paulus hatte sich durchgesetzt und dann gab es 2 Gruppen bei den frühen Apostel, bei den ersten Christen, und die einen sagten, wir machen Missionen, wir verkündigen das Evangelium unter Juden, und Paulus und ein paar mit ihm sagten, nein, ich gehe zu den Nichtjuden, um dort das Evangelium zu verkünden. Beide Wege waren also seitdem üblich. Er tat das und ging nach Philippi. Diese dann von ihm gegründete Gemeinde traf sich vermutlich im Hause der Purpurhändlerin Lydia, eine Unternehmerin. Übrigens in Klammern, es ist schon auffällig, dass in der Apostelgeschichte der Name einer Frau so deutlich hervorgehoben wird. Paulus sitzt im Gefängnis, vermutlich in Rom, und die Gemeinde in Philippi ist sich sehr unsicher. Sie fragt sich, wie es mit ihrem Weg als heidenchristliche Gemeinde weitergehen kann. Und sie haben kräftige Sorgen, was so passieren könnte, wenn Paulus im Gefängnis vielleicht sogar zum Tode verurteilt werden wird. Und dann schreibt Paulus der Gemeinde den Brief, den wir gegenwärtig Schritt für Schritt auslegen. Das wohl am häufigsten in diesem Brief vorkommende Wort ist Freude. Paulus schreibt das mehrfach, aber nicht, weil er davon ausgeht, dass er bald wieder freikommt. Er weiß das nicht. Möglich ist das, aber nicht sicher. Er spricht vielmehr von Freude, weil er davon ausgeht, weil er sogar weiß, kann man an mehreren Stellen lesen, dass letztlich Gott ihn und die Gemeinde beschützt. Er hält die Welt in Händen. Ob er freigesprochen oder entlassen wird, weiß er nicht. Aber so merkwürdig das Ding, für ihn wäre beides okay. Sowohl, dass er getötet wird, als dass er freikommt, weil er darauf setzt, dass ohne den Willen Gottes nichts geschieht. Das klingt für uns sehr vollmündig. Ich glaube auch nicht, dass wir alle das so formulieren würden. Aber ich denke mal, wir hängen deutlich mehr am Leben, als es bei Paulus zu sein scheint. Dann schreibt er Macht es genauso, wie ich es tue, freut euch und nehmt Teil an meiner Freude. Aber das scheint in Philippi nicht so einfach gewesen zu sein. Er muss es ihnen mehrfach mitteilen. Ihm ist es wichtig. Und jetzt komme ich sozusagen zum Abschnitt, der heute Gegenstand der Predigt ist. Oder genauer gesagt, zwei kleine Abschnitte stehen aber direkt aneinander. Es geht hier irgendwie um Organisationsfragen. Oder nochmal genauer, es geht um zwei Personen. Die beiden Personen heißen Timotheus, den Namen werden Sie schon bekannt haben, gibt auch zwei Briefe an ihn, und Epaphroditus. Zu dem kommen wir gleich noch. Schauen wir uns mal beide Figuren an. Wie sie ausgesehen haben, wie alt sie waren, wissen wir nicht genau, werden wahrscheinlich jünger als Paulus gewesen sein. Wir beginnen mal mit dem Timotheus. Er kommt im Neuen Testament 24 Mal vor. Man weiß nicht ganz genau, ob es immer derselbe ist. Jedenfalls der Name wird 24 Mal erwähnt. Wo wir was von ihm wissen, kann man wahrnehmen, dass er Jude war. Er war bei der gemeinsamen Missionsreise von Paulus und Barnabas als junger Mann Christ geworden. Und als Paulus später nochmal in diese Region kam, wählte er Timotheus als seinen Begleiter aus. Er hatte vorher schon einen anderen Begleiter gehabt, der hieß Barnabas, aber mit dem gab es Stress. Können Sie nachlesen in der Apostelgeschichte, und dann sind Barnabas und Paulus getrennte Wege gegangen. Timotheus jedenfalls hatte scheinbar einen guten Ruf, wohl auch von außerhalb der kleinen Gemeinde in Philippi. Und von da an ist Timotheus enger Begleiter von Paulus und immer bei ihm. Er reist mit Paulus durch Kleinasien, auch durch Griechenland. Manchmal besucht er sogar im Auftrag von Paulus einzelne Gemeinden. Was später aus ihm geworden ist, wissen wir nicht. Es gibt eine Überlieferung, er sei Bischof in Ephesus geworden, aber das ist historisch völlig unsicher. Er sei dem Märtyrertod gestorben, auch völlig unsicher, aber kann alles sein. Dieser Timotheus war auch in Philippi bei Paulus gewesen, als die Gemeinde gegründet worden war. Ein weiterer Begleiter war Silas, vermutlich im Alter von Paulus. Timotheus muss wohl jünger als Paulus gewesen sein. Und Paulus hatte der Gemeinde mitgeteilt, ich schreibe euch einen Brief und Timotheus bringt ihn euch. Aber jetzt kommt es anders. Und davon erzählt unser kleiner Abschnitt. Ich lese mal ein paar Zeilen. Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich, so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nur muss ich erst mal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Das steht im Brief drin. Das heißt, im Brief steht drin, der Timotheus kommt bald. Aber nicht mit dem Brief, später, der Brief kommt also vorher. Paulus sendet also, anders als er es ursprünglich gesagt hat, den Timotheus nicht nach Philippi. Der Grund? Er will ihn bei sich behalten. Er braucht ihn. Und wenn man die Zeilen ein bisschen genauer liest, merkt man, dass Paulus sagt, eigentlich habe ich keinen anderen, der in allem so mit mir übereinstimmt. Und nochmal anders, ohne Timotheus bin ich einsam. Von anderen, die um ihn herum sind, hat er den Eindruck, dass sie sich um sich selber drehen. Nur Timotheus ist für ihn näher dran, anders. Er ist genau wie Paulus an der Sache Jesu Christi interessiert. Und solange Paulus nicht weiß, wie es mit ihm weitergeht, will er ihn jetzt noch nicht weggehen lassen. Dann will ich ihn gerne schicken, so Paulus. Aber jetzt noch nicht, jetzt brauche ich ihn. Paulus kann im Gefängnis nicht gut alleine sein. Gerade in der Not, gerade wenn man eine unsichere Zukunft vor sich hat, braucht man Menschen, die einem nahe sind. Paulus hat Sorgen vor der Einsamkeit. Ich finde es bemerkenswert, dass Paulus hier dieses Bild von sich selber nach außen kundtut. Aber das passt zu dem, was Paulus sonst auch von sich schreibt. In einem anderen Brief schreibt er einmal, dass er vom Satan geschlagen worden sei. Man vermutet, reine Theorie, man weiß es nicht genau, dass er Epileptiker gewesen sei. Unsicher. Aber jedenfalls, Paulus ist nicht der starke Held, der Unsichere. In manchen Gemeinden ist er auch umstritten. Paulus ist nicht der einsame Streiter Gottes. Von Paulus ist, das wird hier deutlich und auch woanderswo, Teammensch. Er braucht andere, um als Christmensch leben zu können. Paulus sorgt sich vor seiner Einsamkeit. Ich vermute, dass manche unter uns diese Gedanken, dieses Gefühl kennen. Menschen können einsam sein, auch wenn sie mit anderen zusammen sind. Auch in Beziehungen können Menschen einsam sein. Es ist gut, aber keineswegs selbstverständlich, dass es dann Menschen gibt, die einem wirklich nahe sind. Timotheus, deutlich jünger als Paulus, ist ihm nahe. Aber wenn Timotheus bei Paulus bleibt, wie kommt dann der Brief nach Philippi? Nicht per Post. Es gibt vielmehr einen anderen Boten und das ist Epaphroditus. Von ihm wissen wir viel weniger als Timotheus. Er stammt aus der Gemeinde in Philippi und das heißt, aus der Gemeinde in Philippi kennen wir zwei Namen. Lydia, bei ihm schon gehört, und Epaphroditus. Mehr nicht. Dieser Epaphroditus war von der philippischen Gemeinde zu Paulus geschickt worden, um diesem zu helfen und ihm beizustehen. Und jetzt schickt Paulus ihn schon wieder zurück. Warum? Will er die Hilfe der Philipper nicht annehmen? Ich lese bei Paulus weiter. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um ihm den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Die Philipper hatten Epaphroditus zu Paulus geschickt. Dieser war dort krank geworden und, so formuliere ich es auch in meinen eigenen Worten, er hatte Heimweh bekommen. Er ist zwar gesund geworden, aber das Heimweh ist dadurch nicht weggegangen. Er war wegen des Evangeliums zu Paulus gekommen und die Frage taucht jetzt auf, ist er als Versager anzusehen, wenn das Heimweh so stark ist? Es gibt ja manchmal Menschen, die mit der Schwäche anderer nicht gut umgehen können. Das scheint bei Paulus anders zu sein. Epaphroditus hat Heimweh und Paulus schickt ihn zurück. Aber Paulus fürchtet, das kann man den Zeilen entnehmen, dass in der Gemeinde in Philippi einige da sind, die sich über diesen Epaphroditus dann ärgern, weil er eben nicht bei Paulus geblieben ist. Freut euch, ihn wiederzusehen, sagt Paulus und nimmt damit möglichen Kritikern den Wind aus den Segeln. Nicht er hat zurückgewollt, ich habe ihn zurückgeschickt. Zu euch geschickt. Er ist doch euer Bruder. Er hat sich für die Sache Christi eingesetzt. Ihr könnt ihm gar nicht genug Achtung entgegenbringen. Es scheint in der Gemeinde in Philippi etwas zu menschen. Und Paulus zeigt sich hier als jemand, der ein Gespür für menschliche Situationen und Empfindungen hat. Er weiß um menschliche Einsamkeit und steht dazu. Und er zeigt sich als sensibler Mensch, der die Nöte wahrnimmt und ernst nimmt und sich dann darum sorgt, dass jemand, der sich selbst vielleicht auch noch Vorwürfe macht, nicht von anderen auch noch verurteilt wird. Wenn ich mir den Epaphroditus vorstelle, ist das ein junger und eifriger Mann, der die Sache des Evangeliums sehr ernst genommen hat, der sich selbst damit vermutlich identifiziert und vielleicht dann auch überfordert hat. Er jedenfalls ist krank geworden, Und dann konnte er seinen Auftrag nicht mehr ausführen. Das wurmt und ärgert ihn. Und dann hat er noch Heimweh. Epaphroditus scheint mir ein sensibler Mensch zu sein, der sich selbst überfordert hat. Und das als seine Schwäche, vielleicht sogar als sein Versagen interpretiert. Und Paulus betont jetzt möglichen Kritikern gegenüber, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst nicht erweisen konntet. Er hat sogar mehr für mich getan, als ihr es aus der Ferne konntet. So hat unser kleiner Einblick in eine uns fremde Welt mit drei unterschiedlichen Menschen. Paulus, Timotheus und Epaphroditus. Von Paulus wissen wir eine Menge, von Timotheus ein bisschen und von Epaphroditus ganz wenig. Alle drei haben sich als Christenmenschen für das Evangelium eingesetzt, damit das Evangelium auch zu uns kommt. Und alle drei sind in ihrer sehr unterschiedlichen Art Zeugen des Evangeliums gewesen. Kirchengemeinden, die den Namen Paulus im Titel tragen, gibt es viele. Timotheus-Gemeinden gibt es auch einige wenige. Ich habe mal gegoogelt, drei habe ich gefunden in Deutschland. Von seiner Epaphroditus-Kirche nichts gefunden. Eigentlich schade. Liebe Gemeinde, wir haben heute Morgen einen kleinen Blick in eine uns ferne Welt geworfen. Menschen wurden damals zu Zeugen Jesu Christi, wie es das heute auch noch gibt. Menschen sind damals wie heute sehr unterschiedlich. Ein kleiner Blick in die damalige Situation, die so fern von uns ist, vielleicht doch so nahe. Ich gebe gerne zu, dass ich mir unsicher war, ob ich diese Verse zur Grundlage einer Predigt machen kann. Es geht ja in ihnen weniger um grundlegende Fragen des Glaubens, wie es das oft zu sein pflegt. Ich hoffe, dass Sie nicht allzu sehr enttäuscht waren. Denn damals wie heute geht es in der Kirche um Menschen und nicht um Sachen. Vielleicht lernen wir das aus unseren wenigen Versen. Und wenn wir das mehr lernen oder mitkriegen, ist das schon sehr viel. Amen. Lasst uns gemeinsam singen aus EG Plus 75. Ausgangskollekte, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist bestimmt für Werke und Verbände der evangelischen Jugend im Rheinland. Gemeinsam gestalten lernen, heißt es. Freizeiten, Lagerfeuer und Workshops bieten Jugendlichen nicht allein Spaß, sondern fördern Gemeinschaft und vermitteln unsere christlichen Werte in die Gesellschaft von morgen. In den vielfältigen Angeboten der Werke und Verbände, dazu gehört der CVM, Westbund, die Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit im Rheinland, der EC, der IG, das ist ein Jugendwerk, der Kirchkörperhof, also wir merken eine ganze Menge an Verbänden. Und in diesen Verbänden geschieht Jugendarbeit für junge Leute, die an dieser Stelle Gemeinschaft und Gemeinde erleben können. Dafür ist die Kollekte heute bestimmt. Und wir sammeln auch, wie jeden Sonntag, für die Ukraine über den Diakoniekatastrophenschutz am Ausgang. An Terminen habe ich bekommen: Mittwoch, 8. Juli, 15 Uhr, Frauenkreis. Freitag, 10. Juli, 17 Uhr, Puppenspiel für Kinder ab 3 Jahren. Infos am Ausgang, bei der richtigen Ausgangstür, bei der nicht. Samstag, 11. Juli, Posaunenchor beim Brunnenfest in Elsenroth, aber ich weiß nicht wann.
Hab deinen Geburtstag. Und Donnerstag hatten wir noch keine.
17 Uhr. Und nächsten Sonntag ist hier am 12. Juli ist hier wieder Gottesdienst.
Am 8. Juli ist kein Frauenkreis.
Kein Frauenkreis.
Im Juli und im August macht der Frauenkreis Ferien.
Am 8. Juli wäre hier Frauenkreis, aber der ist nicht. Aber am 12. Juli ist der Gottesdienst, der wäre nicht nur, aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil das Presbyterium gestaltet ihn irgendwie mit. Wir haben keinen Prediger, Predigerin gefunden, aber er wird stattfinden hier in hoffentlich ganz großer Runde. Sonst noch irgendwelche Bekanntmachungen. Herzlichen Dank fürs Spielen heute. Dankeschön, wunderbar eingeführt heute. Dann haben Sie schon gesehen, dass wir hier nicht nur Bücher haben, sondern auch Kelch und Brot. Das steht als Hinweis dafür, dass wir Abendmahl feiern. Lassen Sie uns gemeinsam das Gebet des Herrn sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lieber himmlischer dreieiniger Gott, deine Kirche ist ein Haus mit vielen Räumen. Bei dir finden wir einen Platz. Die Gemeinschaft tut uns gut. Bei dir können wir Kraft schöpfen. Das Singen und Beten ist wohltuend. Hier wird dein guter Geist, dein heilender Geist. Danke dafür. Wir bitten dich heute für deine Kirche. Wenn wir keine Worte finden, sende einen Sturm aus feurigen Zungen. Wenn wir keinen Rat mehr wissen, sende deine Weisheit. Wenn wir trauern um die Kirche früherer Zeiten, sende deinen Tröster. Komm über uns mit deinem Heiligen Geist. Richte uns auf, stärke uns, kräftige uns, gründe uns. Amen. Wir wollen singen aus EG Plus, Lied 41, wohl denen, die noch träumen, aus den Strophen 1, 2 und 5.
Thank you.
wünsche Ihnen allen eine gute und angenehme Woche. Und wir wollen uns unter den Segen des Herrn stellen und den Segen des Herrn bitten, der schon bei Paulus und Timotheus und Epaphroditus war. Und es segne und behüte uns der allmächtige, barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.